Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Knapp 600 Seiten in gut 2 Stunden zu kondensieren, ist eine wahre Herausforderung. Besonders dann, wenn es sich bei der literarischen Vorlage um einen so essentiellen Klassiker wie Siegfried Lenz' Deutschstunde handelt. Christian Schwocho hat es jetzt gewagt. In seiner Kinoversion spielt Ulrich Nöten den pflichtbewussten Nazi Jepsen und Tobias Moretti den Maler Max Nansen, die während des Zweiten Weltkrieges regelmäßig aneinander geraten.
Ich tue nur meine Pflicht.
Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch.
Kannst du nicht mit mir reden.
Ich werde dir mal was sagen, hier vor allen Leuten. Manchmal muss man auch was tun, was gegen die Pflicht ist.
Du willst, dass ich gegen meine Pflicht verstoße? Habt ihr das gehört? Versteht ihr, was dieser Mensch da gerade gesagt hat?
Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Christian Schwocho über seine Version der Deutschstunde sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wann er denn das erste Mal das Buch gelesen hat.
Ich habe die Deutschstunde vor etwas über 10 Jahren gelesen. Ich hatte den Roman bei mir im Regal stehen, wie auch andere Romane von Lenz, weil ich nämlich, seit ich Schüler bin, Bücher kaufe. In Buchhandlungen, in Antiquariaten, auf Flohmärkten oder auch wenn Leute die am Straßenrand zum Verschenken haben, komme ich daran nicht vorbei. Und das führt dazu, dass ich viele Bücher nicht gelesen habe, die ich zu Hause habe. Aber mit Lenz habe ich irgendwann angefangen und die Reihenfolge war, glaube ich, Heimatmuseum, die Schweigeminute und dann die Deutschstunde. Und die beiden anderen Bücher haben mir schon sehr gefallen und das Ding hat mich aber echt umgehauen. Und das ist etwas über 10 Jahre her.
Aber das war der Blick des Lesers, des interessierten Lesers. Was ist es denn genau an der Deutschstunde, dass Sie als Filmregisseur interessiert? Also was ist an der Geschichte filmisch interessant?
Ganz profan, ich habe eine unheimliche Nähe zu dieser Geschichte erstmal verspürt, obwohl sie im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Ich komme aus dem Norden, ich bin auf der Insel Rügen geboren. Die raue Natur, die Wichtigkeit der Natur, aber auch das Spröde der Menschen, das kam mir erstmal sehr vertraut vor. Ich finde, die Sprache von Lenz ist so bildgewaltig, ist so poetisch und fantasievoll. Und wie er es mit dieser Sprache schafft, eine Geschichte zu schreiben, die mir das Leiden von Krieg auf eine völlig neue Art und Weise geschenkt hat. Weil ich muss gestehen, so viele Filme haben wir schon gesehen, mit immer gleichen Aufmärschen, mit den Hakenkreuzfahren, mit Adolf Hitler, mit Goebbels reden. Ich muss, das ist hart, das zuzugeben, es berührt mich nicht mehr. Ich habe Widerstände aufgebaut und ich habe auch das Gefühl, dass sich Geschichten, die wirklich in die Zwischenräume gehen, oftmals gar keine Chance haben, hinter all die und hinter diesen ganzen Zeichen und Symbolen auch irgendwie verschwinden. Und hier erzählt jemand von einem Ort, wo der Krieg gar nicht stattfindet, ne, der nördlichste Punkt Deutschlands, auf eine so subtile Art, wie Psychologien wirken, wie Beziehungen, Freundschaften, Familien an diesem Gift des Faschismus zerbrechen und das durch eine Geschichte von einem Jungen, der zwischen 2 Vaterfiguren steckt und von beiden im Prinzip instrumentalisiert wird, weil sie sind Freunde gewesen, aber heute durch den Krieg erbitterte Feinde. Und das hat mich so emotional gekriegt und so umgetrieben, vor allem, weil es in diesem Roman auf sehr gewaltige, bildhafte und psychologisch feine Art und Weise nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern um die Wiederholung von Geschichte geht. Die Geschichte endet ja nicht mit der Kapitulation, sondern sie geht weiter und sie ist da. Das ist aber erst im Laufe dieser letzten Jahre, als wir wirklich entschieden haben, wir machen den Film, das ist etwa 5 Jahre her, da waren wir in diesem Land schon an einem anderen Punkt und da hatte ich das Gefühl, dieser Roman fordert mich eigentlich auf, eine Geschichte zu erzählen, die ins Heute hineinreicht. Um es jetzt mal ganz, jetzt habe ich lang geredet, aber es ist eine Geschichte, die nicht auch 5 Jahre nach Kriegsende aufhört, sondern es geht ja darum, dass der Vater von Sigi Jepsen, der einzige Polizeiposten in dieser Region, das Malverbot überbringen muss an den Maler und es auch überwachen muss. Dort ist eigentlich niemand anders sonst, der das kontrolliert. Da kommen zwar ab und zu mal Männer in Mänteln, aber irgendwie denke ich mir hier am Ende Deutschlands, ich habe es im Film so ein bisschen als das Ende der Welt inszeniert, ein apokalyptischer, ja, wie ein eigener Planet, habe ich das Gefühl, wo kaum Menschen sind. Das war so für mich so ein Bild, wie absurd eigentlich so ein Krieg ist, dass sie sich bekriegen, obwohl der Krieg dort gar nicht wirklich stattfindet. Wir haben jetzt wieder eine Zeit, wo innerhalb von wenigen Jahren total totalitäre Ansichten, radikale Positionen wahnsinnig laut übers Land geblasen werden. Und heute, 4, 5 Jahre später, sind wir total daran gewöhnt. Also das, was noch vor einigen Jahren ich als total radikal, beziehungsweise würde ich immer noch als radikal bezeichnen, ist längst Mainstream. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass es jetzt diese Trumps und Johnsons dieser Welt gibt und die Gaulands und die Höckes dieses Landes, dass ich das Gefühl habe, Wir müssen jetzt auch mal wieder Geschichten erzählen, die natürlich ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, aber wirklich dafür sorgen, dass die auch als heutig verstanden werden. Und da finde ich den Roman echt wirklich zeitlos.
In diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat für Sie das große Wort Werktreue? Oder anders gefragt, wie groß war die Ehrfurcht dann letztendlich vor so einem großen Klassiker der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts?
Wenn ich so einen Roman wie die Deutschstunde nehme, dann weiß ich, dass ich da eine Verantwortung habe. Die Radikalität von Lenz, die Erzählabsicht, diese Auseinandersetzung mit der Vätergeneration, das war uns von vornherein klar, dass wir das immer bewahren werden. Aber natürlich muss man sich auch freimachen. Der Roman hat über 500 Seiten, ich habe 2 Stunden im Film und es gibt eine ganze Menge Figuren und Arme, die auch total toll und opulent sind und ausschweifend und auch verrückt, da sind wirklich verrückte Szenen drin, die man im Laufe der Zeit immer weiter verliert oder verlieren muss, um wirklich bei einem Kern anzugelangen. Und wir, Heide und ich, meine Mutter, die das Drehbuch geschrieben hat, wir haben uns überlegt, wir wollen, uns interessiert das Modellhafte an dieser Geschichte. Und das hat uns dazu geführt, wirklich auch Figuren zu entfernen. Und ich habe den Roman, der so viele Bildmetaphern für den Krieg kreiert, ja, also das Hakenkreuz gibt es nicht, Goebbels gibt es nicht, aber es gibt Möwen, die so schreien wie ein Goebbels und die so eine Gefahr irgendwie ausstrahlen wie ein Goebbels oder wie eine aufmarschierende Armee oder wie Flugzeuggeschwader. Und ich hatte immer das Gefühl, der Lenz lädt mich als Filmemacher mehr oder weniger ein, finde weitere Bilder, als finde neue Bilder. Also ich habe irgendwann gar nicht mehr in Frage gestellt, dass, ob ich das darf oder nicht, weil er arbeitet mit bildhaften Metaphern und wir haben noch 20, 30, 50 neue hinzugefügt. Ich finde das aber trotzdem irgendwie noch werkgetreu, auch wenn sich vieles verändert hat. Ganz wichtig, und das war uns früh wichtig, ist, wie wir die Figuren führen. Und da war schnell klar, die Aufteilung bei Lenz, die ich im Jahre 68 total nachvollziehe, in Täter und Opfer, die stimmt für uns so nicht und die finden wir auch nicht mehr interessant. Ein Nazi nur als Nazi und als einen Roboter Hitlers zu erzählen, finde ich uninteressant. Ein Opfer, was nur Opfer ist, finde ich nicht interessant. Vor allem die Figur von Siggi, der im Roman ja rückblickend erzählt, ist mit einer unheimlichen Milde ausgestattet. Der guckt sehr, sehr sanft auf das Ganze und damit wird er auch als Teenager, finde ich, fast so ein bisschen der schon gereifte Lenz persönlich. Und da habe ich ganz früh zu Heide gesagt, der muss anders sein, der muss schärfer sein, der muss radikaler sein, der muss traumatisierter sein. Wir müssen die Narben spüren, die Wunden, die er in sich trägt, weil wir wissen natürlich auch heute viel mehr. Und deswegen verletzt er sich am Anfang des Films auch selber. Der sticht sich in die Hand, weil er diesen Schmerz irgendwie umlenken muss, den er in sich trägt. Und wir haben immer so das Gefühl gehabt oder so das Bild, dieser Siggi ist eigentlich so ein Vorläufer der späteren RAF. Das ist jemand, der gegen den eigenen Vater auch Steine werfen würde, der zumindest diese Art von Wut mit sich nehmen muss. Und somit, glaube ich, ist er auch eine modernere Figur geworden. Wir haben trotzdem vieles behalten, aber haben dann trotzdem versucht, eigentlich jede Figur mit eigenen Ambivalenzen auszustatten.
Wenn Sie sagen, das Modellhafte hat Sie beide letztendlich bei der Entwicklung des Drehbuches interessiert und dann auch später beim Inszenieren. Also wir haben den Dorfpolizisten Jepsen, Nazi aus pervertiertem Pflichtbewusstsein, dann den Maler Max Nansen, der in so eine Art introvertierten Widerstand gegangen ist. Wie Sie schon sagen, Sie inszenieren diese beiden Männer etwas überhöhter, das zeigen Sie auch mit Ihrer Kameraarbeit, sehr interessant. Sie bekommen etwas Archaisches, aber was bekommen die beiden denn?
Das sind jetzt keine Stellvertreterfiguren geworden. Ich wollte schon eine Psychologisierung, sondern modellhaft ist für mich, wie Menschen und wie Psychen zermalmt werden in einer Diktatur, ohne jetzt ganz eindeutige Schuldzuweisungen zu betreiben. Oder dass man sagt, irgendwie der Faschismus wirkt so, dass ein Mensch nur böse ist. Der Jepsen, natürlich kann man sich fragen, hätte der sich auch anders entscheiden können? Das ist eine Frage, die ich mir heute sehr stark stelle. Ich würde heute niemanden mehr in Schutz nehmen, dass er Empfehlsbefänger ist, sondern ich glaube, der Mensch hat Mittel, sich auch zur Wehr zu setzen und sich anders zu entscheiden. Wobei das über den Zweiten Weltkrieg, muss man das sehr vorsichtig sagen, weil das war doch sehr, sehr kompliziert und hätte ganz große Konsequenzen gehabt. Aber das, was er tut, auch im Umgang mit seinem Sohn, das tut er aus Liebe. Und da steht er für etwas, für einen deutschen Typus des Täters und der Maler steht für einen Typus des Opfers, sondern sie sind beide auch beides letztlich. Und das finde ich so interessant. Alle Figuren in diesem Film sind Täter und Opfer auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das Perverse und die große Tragik ist, vor allem in der Figur des Siggis erzählt, der eine Obsession bekommt, er muss die Kunst retten, er muss die Kunst und somit auch den Künstler retten. Und er wird am Ende dafür kriminalisiert von beiden Männern. Tragischer kann ein Held eigentlich gar nicht sein. Und das meine ich an dem Modellhaften. Das ist im Prinzip fast was Griechisches, was Antikes bekommt, dieser Junge zwischen den zwei Männern.
Soweit Christian Schwocho über seine Deutschstunde.